Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf bei euch heute Abend. Ich habe mich darüber gefreut. Das Thema wurde eben genannt: Perspektivwechsel. Vor vielen Jahren haben wir als Familie Urlaub im Bayerischen Wald gemacht. Und während der Rückfahrt kamen wir auf der A3 in einen sintflutartigen Regen, eine dreispurige Autobahn. Wir fuhren auf der mittleren Spur. Der Scheibenwischer schaffte es nicht mehr, bei der Regenmenge für eine einigermaßen freie Sicht zu sorgen. Durch den Wasserfilm auf der Windschutzscheibe blickte ich quasi in eine Welt, die plötzlich vollkommen verschwommen war. Ich konnte nichts mehr sehen. Es war äußerst schwierig, die Abstände nach links und rechts einzuhalten, und ich hoffte, noch auf der richtigen Fahrbahn zu sein. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, dauerte dieser Schauer nicht allzu lange, aber ich weiß, ich hatte ganz große Angst, einen Unfall zu bauen. Schließlich trug ich Verantwortung für meine Frau, die neben mir saß, und unsere beiden Kinder hinten auf der Rückbank. Warum ist das so, dass manches so läuft, wie es läuft? Da bist du in der Blüte deines Lebens. Ich kann allerdings nicht sagen, welches das Alter, das nun umfasst die Blüte deines Lebens. Aber auf einmal siehst du alles nur noch verschwommen. Was gestern noch ganz deutlich zu sehen war, dass das Leben lebenswert machte, das ist gar nicht mehr zu erkennen. Und alles, denkst du, ist auf einmal sinnlos geworden. Dazu gehört auch das Glaubensleben. Was, wenn mein Glaube und das Vertrauen in Jesus nur eine Farce sind? Was bleibt mir, wenn ich meine Sicht der Dinge, die ich bisher hatte, verliere? Ich denke, dass jedermann früher oder später an diesen Punkt kommt, wo er diese Sicht verliert oder verlieren könnte. Du wirst morgens wach und fragst dich, ob es überhaupt einen Sinn macht, aufzustehen. Du sitzt bei der Arbeit und plötzlich fühlst du dich todmüde von dem nie enden wollenden Strom von E-Mails, dringenden Mailbox-Nachrichten, Terminen und Mahlzeiten aus der Mikrowelle. Du triffst dich mit Freunden, obwohl du dafür überhaupt keine Lust mehr hast. Du willst schon seit Jahren einen anderen Job, hockst aber immer noch in derselben Position bei deiner alten Firma. Du bist fest davon überzeugt, dass eine gute Ehe mit jedem weiteren Jahr besser wird. Aber bei dir hast du den Eindruck, dass der Fahrstuhl immer nur weiter nach unten geht. Du fragst dich, eigentlich müsste jetzt der Zeitpunkt sein, wo ich meine Träume verwirkliche. Aber ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen Mut mehr. Und du weißt, irgendwann ist dieser Zug abgefahren. Und dann kommst du auf den Gedanken, wo ist das Leben, das man uns eigentlich versprochen hat? Dieses Leben im Überfluss, von dem die Welt spricht, aber von dem auch die Bibel spricht. Wo ist denn Gott, wenn ich ihn brauche? Dazu kommen die Folgen der Pandemie, die momentane Situation dieser Welt mit ihren Kriegen, die Frage nach der Umwelt. Alles scheint immer komplizierter und chaotischer zu werden. Und es wäre einfach schön, wenn ich Antworten auf meine Fragen bekommen würde und mein Blick wieder frei wird. Aber dieser Blick wird immer trüber. Und ich finde keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich komme nicht zur Ruhe, um vielleicht darüber zu beten. Ich finde keine Zeit mehr, um einfach runterzukommen, vielleicht Musik zu hören. Und es scheint so, als wenn mein Nachbar oder mein Kollege es weitaus besser hinkriegt als ich. Ich muss Kraft aufwenden und manche Wege gehen, um die Kurven und Schlaglöcher im Leben zu verkraften, die neben mir oder vor mir sind. Aber ich weiß auch, ich trage Verantwortung. Verantwortung für Menschen, die neben mir sitzen oder hinten auf der Rückbank. Und insofern würde ich sie ja in Gefahr bringen, wenn vor mir alles verschwommen bleibt und ich mich gehen lassen würde. Das sind ernsthafte Signale. Ernsthafte Signale. Wir Männer stellen viele Weltrekorde auf, und einer davon ist, solche ernsthaften Signale zu übersehen, sie zu ignorieren. Wir beruhigen uns mit dem Gedanken, sobald es ruhiger wird und wir Zeit für uns selbst haben, für unsere Familie, für die Freunde, dann wird alles wieder gut. Aber tief in unserem Herzen, tief in unseren Gedanken wissen wir, dass wir uns selbst anlügen.
Unbewusst spüren wir, da rumort etwas. Und es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis alles in die Luft fliegt. Und diese Signale erinnern uns daran, dass das Leben bei weitem nicht immer das ist oder war, was wir uns darüber und darunter vorgestellt haben. Und das trifft auch auf unser Verhältnis zu Gott zu, weil Gott nämlich auch nicht immer das tut, was wir uns vorstellen. Und deshalb wird der Weg länger und länger. Zwei Männer sind unterwegs auf der Strecke von Jerusalem nach Emmaus. Ihre Schultern hängen herab, ihre Schritte sind träge, sie diskutieren miteinander. 11 Kilometer immerhin. Auf diesem Weg schießen die Warnsignale wie Feuerpfeile aus dem Inneren heraus, so beschreibt es jemand. Sie haben 1000 Fragen, ihre Sicht ist versperrt und sie finden keine Antwort. Die sind zutiefst enttäuscht. Wir hatten erwartet, dass Jesus die Römer besiegt. Bis zum letzten Moment hatten wir gehofft, dass er vom Kreuz hinunterkrabbelt und sich losmacht. Alle unsere Hoffnungen haben wir auf Jesus gesetzt. Allem Anschein nach aber hat Gott die Regie anderen in die Hände übertragen. Und manchmal fühlt es sich so an, als würde er mit unserem Leben und unseren Gefühlen auch spielen. Jahrhundertelang hatten Männer Gottes mit großem Eifer den kommenden Messias prophezeit, einen Helden, der kämpfen kann, jemand, der Israel frei macht. Tausende von Männern und Frauen und Kindern hatten auf diesen Mann gewartet, der ihnen das Leben schenkt, so wie er es ihnen versprochen hat. Und tatsächlich, er war gekommen, nur auf eine Art, die niemand erwartet hatte. Irgendwie war alles vollkommen anders verlaufen. Und jetzt ist er tot und unsere Sicht ist nicht mehr weit. Wir haben die Sicht nur noch auf einen Punkt der Karte. Wenn Dinge in unserem Leben und auch im Glaubensleben anders laufen, als wir es erwartet haben, wenn die Sicht verschwommen ist, wenn Gott nicht das tut, was wir wollen, sollten wir aufmerksam sein. Vor allem dann, wenn die Enttäuschung überhand nimmt. Als Menschen, und wir Männer gehören auch zu dieser Gattung, neigen wir in solchen Situationen nämlich dazu, zu flüchten. Wir setzen, um im Bild der Emmaus-Jünger zu bleiben, aufs Laufen. An sich ist das ja eine gute Sache und etliche machen wahrscheinlich bei euch, von euch auch wieder beim Ossilob mit und können das bestätigen. Aber hier versuchen die beiden Männer auszuweichen. Und wir verlassen und meiden Orte und Menschen, an denen wir und von denen wir enttäuscht wurden. Und so wollen wir uns schützen. Das passiert mir nie wieder. Und bevor wir es ahnen, sind wir unterwegs nach Emmaus. Emmaus ist aber nur ein Punkt, eine unbedeutende Markierung auf der Weltkarte. Das Dorf ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Und du musst dir darüber im Klaren sein, dass dieser Ort existiert irgendwo. Ansonsten würdest du nämlich vorbeilaufen. Du würdest gar nicht bemerken, dass er da ist. Der Name des Dorfes steht symbolisch für ein Leben, das nicht mehr als ein Schatten dessen ist, was es hätte sein können. Der Gang nach Emmaus ist insofern deine natürliche Reaktion auf Enttäuschung, auf deine Sicht, die, das wirst du noch merken, stark eingeschränkt ist. Du hast den Tunnelblick, du ziehst dich zurück. Und neigst dazu, dich und dein Leben klein zu machen, obwohl du überhaupt keinen Grund dafür hast. Deswegen kommt es vielleicht zu der Situation, wo du einen neuen Litereimer nimmst. Auch das Kornmaß steht als ein Bild dafür, wie sich Enttäuschung äußert und ausdrückt. Das Kornmaß ist eine Art Eimer, der 9 Liter fasst und den Männer früher gebrauchten, um Korn in der richtigen Menge zu messen. Und Jesus spricht über diesen Eimer in der Bergpredigt, dass niemand eine Lampe unter solch einen Eimer stellen soll, weil das Licht sonst verlöschen würde. Sowohl Emmaus als auch das Kornmaß sind sehr gute Bilder dafür, was Enttäuschung mit uns macht. Sie sorgt dafür, dass wir in das winzige Dorf Emmaus laufen. Dort angekommen, verkriechen wir uns unter dem Kornmaß. Enttäuschung führt dazu, dass dir dein Leben entgleitet. Du erwartest nicht mehr viel. Aber wo du keine Erwartungen mehr hast, da wirst du auch nicht mehr enttäuscht und da willst du hin. Du vermeidest es in Gebeten, Jesus um etwas ganz Konkretes zu bitten. Somit hast du auch kein Problem dann, wenn er das Gebet nicht beantwortet. Du gehst überhaupt kein Risiko mehr ein. Und schon gar nicht kannst du andere sehen, die fröhlich sind oder feiern. Aber wenn du dein Herz auf diese Art und Weise unterdrückst, wird es dunkel um dich herum. Und die Menschen in deiner Nähe, die spüren das. Sie spüren doch, dass du schlecht gelaunt bist. Sie spüren deinen Frust. Aber wie gesagt, Enttäuschung führt zu einem Leben unterm Eimer. Und niemand möchte unter einem Eimer leben, oder doch? Aber noch schlimmer ist die Tatsache, dass dir Jesus währenddessen fremd wird. Von den beiden aus Emmaus heißt es, während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Und dann hilft der Fremde. Die Situation der beiden Emmaus-Jünger schreit doch gerade dazu nach, geheilt zu werden. Und es ist beeindruckend, wie dieser in Anführungsstrichen Fremde diesen beiden Männern hilft, gesund zu werden. Er hilft ihnen, die Enttäuschung hinter sich zu lassen. Er kommt zu ihnen. Er nimmt sich Zeit. Er stellt Fragen und lässt sie reden. Er hört also zu. Und liebevoll legt er dann irgendwann den Finger auf die wunde Stelle. Du hast ein Problem mit Unglauben. Dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits bist du zu besorgt, um klar zu denken. Und andererseits weißt du zu wenig von der Schrift, also der Bibel, um Gottes Absicht zu verstehen. Und daraufhin erklärt Jesus ihnen die Heilige Schrift und er heilt damit durch seinen Besuch, durch seine Art, wie er mit ihnen redet, ihre Gedanken und ihre Herzen. Wie er das macht? Nun, er öffnet ihnen die Augen ihres Herzens für seine Gegenwart. So beschrieb es ein Theologe sinngemäß. Da plötzlich erkannten sie ihn. Zu ihrer großen Überraschung ist Jesus ja gar kein Fremder. Jesus ist ja gar nicht tot, sondern er lebt und zwar mitten unter ihnen. Und hier zeigt sich, dass Gott hundertprozentig genau weiß, was er tut. Und du fragst, woran das erkennst? Woran die beiden das aus Emmaus erkennen? Nun, vielleicht sehen sie seine durchbohrten Hände oder sie erkennen seine Stimme. Wir wissen es nicht genau. Die Art, wie Jesus ihnen seine Gegenwart zeigt, ist ein tiefes Geheimnis. Wir können nicht mehr sagen, als dass es geschieht. Das gilt für die Emmaus-Jünger und für dich und mich heute. Aber Jesus lässt sie und dich spüren und wissen, er ist da. Und du wirst es hundertprozentig wissen, er ist da. Er wird sich dir so mitteilen, wie du es gerade in deiner speziellen Situation benötigst. Und wenn du das erlebst, dann erfährst du auch, wie er dich heilt. Ich weiß, das Problem der beiden Emmaus-Jünger liegt darin, dass sie nur auf das Kreuz starren. Und unser Problem liegt darin, dass wir nur auf die Fragen, Sorgen und Probleme starren. Die beiden Männer sehen sich blind an der Wand des Leidens. Und sie verstehen nicht, dass auch Leid einen Plan, einen Sinn hat in Gottes Plan für dein Leben. Das kann man nicht einfach nachvollziehen. Es ist schwierig, das Kreuz zu verstehen. Und jemand sagte einmal Folgendes darüber, das Kreuz ist so plump. Und die Idee, dass das Kreuz auch durch mich, also wegen meiner Schuld und Sünde geschah, fühlt sich so unwahrscheinlich schwer an. Es ist so schwierig, mit dem Kreuz umzugehen, da es sich ungerecht anfühlt. Und du wirst den Eindruck nicht los, dass dahinter etwas liegen muss. Und dass du etwas tun musst. Auf das Kreuz zu starren, ist wie gesagt wie auf eine Wand des Leidens zu starren. Aber die einzige Art, auf das Kreuz zu blicken, ohne dass es dich kaputt macht, ist, es durch das Licht der Gnade und der Auferstehung zu betrachten. Vom Ostersonntag her bekommt der Karfreitag sein Ziel. Nur durch die Auferstehung am Sonntagmorgen bekommt der Kreuzestod am Freitagnachmittag einen Sinn und eine Bedeutung. Ohne die Auferstehung Jesu wäre unser Glaube tot, er wäre ohne Inhalt. Nur weil das Grab leer ist, können wir das Kreuz verändert anschauen und im Alltag in Kirchen und Gemeinden von ihm erzählen und singen. Jonathan, der Junge, der so anders war, der hatte diese Botschaft verstanden. Der kleine Jonathan, von dem ich las, er wurde mit einem Down-Syndrom geboren und besuchte die Gruppe eines Kindergottesdienstes. Alle Kinder waren ungefähr 8 Jahre alt und die anderen hatten Probleme damit, Jonathan mit seinem Anderssein zu akzeptieren. Aber die Gruppenleiterin setzte alles daran, Jonathan zu integrieren. Nichtsdestotrotz blieb etwas Distanz. Am Sonntag nach Ostern brachte sie einige Kisten mit, in denen einmal Socken lagen. Diese Kisten hatten die Form großer Eier. Und damit sollten die Kinder etwas Schönes gestalten. Jedes Kind erhielt ein Ei. Und die Aufgabe lautete, etwas zu finden, das für neues Leben steht. Und die Kinder sollten ihr Symbol in der eiförmigen Kiste aufbewahren. Und dann wollten sie zusammen die Eier öffnen und nachschauen, was sie gefunden hatten. Und dann stand in der Klasse dieser Tisch mit den Eiern. Und die Gruppenleiterin öffnete eins nach dem anderen. In einem steckte eine Blume, in einem anderen ein Schmetterling, in wieder einem anderen ein Blatt. Und die Kinder waren richtig begeistert davon. Und dann öffneten sie das nächste Ei und es war leer. Und die Kinder riefen, das ist dumm, das ist unfair. Und die waren richtig entsetzt, dass sich jemand nicht an die Aufgabe gehalten hatte. Und da flüsterte Jonathan ganz leise, dieses Ei ist von mir. Und die Kinder stöhnten, natürlich Jonathan, wer sonst. Aber Jonathan sagte ausdrücklich, es ist leer. Das habe ich extra gemacht. Das war meine Absicht. Es ist leer, das Grab war leer. Denn das leere Grab ist ein Zeichen für neues, ewiges Leben. Und da wurde es in der Klasse still. Und jeder staunte über Jonathans Ei. Und von diesem Moment an umarmten die Kinder Jonathan und nahmen ihn an. Er wurde akzeptiert. Und kurz darauf starb er an einer Infektion. Kinder ohne Behinderung hätten diese Krankheit wohl problemlos überstanden. Aber bei seiner Beerdigung traten die Kinder seiner Kindergottesdienstgruppe geschlossen mit ihrer Lehrerin an den Sarg. Und jeder von ihnen hielt etwas in Händen. Es waren keine Blumen. Jedes Kind legte eine eiförmige Kiste, in der einmal Socken aufbewahrt wurden, auf den Sarg. Sie waren alle leer. Denn das leere Ei gibt Hoffnung. Die Auferstehung Jesu wirft ein gewaltiges Licht auf das Kreuz und sie inspiriert zum Leben. Und wenn ich Karfreitag und Ostern miteinander zueinander bringe, dann verleihen sie uns Kraft und Energie. Liebe Männer, es ist doch auffällig, dass die Emmausjünger direkt nach dieser Begegnung mit Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem machen. Plötzlich sind sie keine Emmausjünger mehr. Ihr Leben hat eine Wendung genommen. Sie machen sich prompt auf den Weg. Und ein Theologe schrieb dazu, den rational Denkenden fällt das auf und kopfschüttelnd hört man sie sagen, unverantwortlich, wie dumm kann man sein. Es ist dunkel, es ist spät, es ist gefährlich. Diesen Weg, immerhin 11 Kilometer, jetzt noch einmal zu gehen, das ist eigentlich eine direkte Bitte um Probleme. Bleibt doch einfach, wo ihr seid. Aber die zwei hören das längst nicht mehr. Die sind schon unterwegs. Es hält sie nichts mehr davon ab, am größten Abenteuer teilzunehmen, das die Welt je gesehen hat. Was tust du also, wenn dein Leben nicht so läuft, wie du es erwartet hast? Was tust du, wenn Gott nicht so handelt, wie du es dir wünschst? Wenn Enttäuschung in deinem Leben einzieht und Jesus fremd wird? Läufst du nach Emmaus? Gibst du auf? Oder lässt du es zu, dass Jesus dich heilt, dir hilft? Lässt du es zu, dass Gott durch Karfreitag und die Auferstehung dein Herz formt? dass er dich zu dem Mann macht, den er mit dir beabsichtigt hat? Wenn jemand menschlich gesehen allen Grund hätte aufzugeben und enttäuscht zu sein, auch von Gott, war es Manfred Majewski. Ein Mann, den ich in meiner Heimatgemeinde Bad Oeynhausen kennenlernte. Mit Mitte 30 hatte er einen schweren Motorradunfall. Seitdem konnte er nur noch an Krücken laufen und seinem Beruf als selbstständiger Installateur nicht mehr nachgehen. Schmerzen bestimmten sein Leben von früh bis spät. Dass er enttäuscht vom Leben war, kann sich jeder von uns gut vorstellen. Im Laufe der Jahre wurde er 35 Mal operiert. Beide Beine wurden ihm im Laufe der vielen Jahre amputiert. Sein zweites Zuhause war die Uniklinik in Münster und mit seiner Frau musste er von einer mickrigen Rente leben. Ende der 80er Jahre kam er zum Glauben an Jesus Christus bei einer Zeltevangelisation. Und damit sagte er, ich bin bereit, am größten Abenteuer des Lebens teilzunehmen. Wenn er die Gottesdienste in Bad Oeynhausen besuchte, dann saß er wegen seiner Schmerzen, damals hatte er noch ein Bein, auf einem Barhocker. Seine tiefe Enttäuschung wich dem Leben mit Jesus und der lebendigen Hoffnung. Er erlebte, wie Jesus Christus ihn nach und nach veränderte. Und aus einem verbitterten und enttäuschten Herzen wurde ein Herz gefüllt mit der Liebe und diesem ganz tiefen Frieden Gottes. Einen Frieden, den wir nur von Gott bekommen können. Anfang der 90er erkrankte er erneut. Ich besuchte ihn im Klinikum Minden. Und als ich in sein Zimmer betrat, saß er auf seinem Bett mit seinen beiden Beinstümpfen. Er erzählte mir, dass er an Krebs erkrankt sei. Wir sprachen miteinander und beim Abschied betete ich mit ihm. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Einige Zeit später starb er. Damals traf ich einen Mann, der zigtausend Gründe gehabt hätte, von Gott enttäuscht zu sein und das Handtuch zu schmeißen, dem das Leben sehr übel mitgespielt hatte. Aber er begegnete dem auferstandenen Christus. Und diese Jahre schufen viel Raum, um nachzudenken und zu beten. Und natürlich hatte er seine Zweifel und er hat sie Gott vom Kopf geworfen. Und dennoch blieb Jesus Christus für diesen Mann kein Fremder. Er entschied sich dafür, ganz nah an Christus zu bleiben. Er ließ sich von seinem himmlischen Vater formen und erlebte seine Gnade und Liebe. Und er zeigte anderen, wie Vertrauen in Jesus gelebt wird. Denn wer zum Beispiel aus seinem Krankenzimmer ging, war der, der beschenkt war. Das Kreuz wurde durch die Auferstehung Jesu zu einer echten und lebendigen Hoffnung für diesen Manfred Majewski. Denn das Grab ist leer. Das leere Grab, liebe Männer, ist Gottes Heilmittel gegen Enttäuschung. Es erinnert uns an diese herrliche und wunderbare Tatsache, dass Gott die Regie nicht verloren hat, dass er sie niemals verlieren wird. Christus lebt, er lebt, er macht sich bemerkbar, er hilft uns. Und das Grab macht uns deutlich, dass Gott genau weiß, was er tut. Er weiß mehr über das Leben als wir. So lässt er Pilatus zum Beispiel nicht aus Zufall handeln und Jesus verurteilen, sondern er entscheidet sich so für den Kampf gegenüber seinem Widersacher. Gott zögert die Befreiung Israels auch nicht ungeplant hinaus, sondern schließt in der Befreiung die gesamte Menschheit mit ein. All das geschieht auf eine unerwartete Art und Weise durch das Leiden hindurch. Gott versteht viel mehr vom Leben, als du und ich es verstehen. Und insofern ist das Kreuz nicht irgendein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Und die Geschichte endet nicht am Kreuz, sondern wird fortgesetzt. Die Auferstehung ist der Beginn eines fantastischen neuen Kapitels. Und noch eins zum Schluss. Du und ich, wir sollten uns der Kraft bewusst werden, durch die Jesus Christus vom Tod auferweckt wurde. Diese Kraft steckt durch den Glauben in uns. Wir können sie erleben. Wir brauchen nur einen Blick auf die zwei Emmaus-Jünger zu werfen, um zu entdecken, was sie bewirken kann. Diese Kraft der Auferstehung inspiriert und sie gibt unserem Leben Hoffnung und sie gibt unserem Leben Zukunft. Und sie lässt unsere Herzen aufatmen und sie schärft unseren Blick und macht unseren Blick wieder frei, weil Jesus Christus lebt. Er ist jetzt hier. Und deshalb sollten wir uns genauso wie die beiden Jünger von Emmaus auf den Weg machen und Christus erleben. Amen.